Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Speedcoding. Die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts steht in der Kritik. Blackbox. Die Arbeitsweise der RKI-App ist an einigen Stellen unklar. Vorurteilsfrei. No Bias soll Fehlentscheidungen von KI-Systemen verhindern. Und das digitale Logbuch. Glasroboter.
Eigentlich keine gute Idee. Und bei genauerem Hinsehen stellt man dann eben auch fest, dass gar nicht klar ist, wer die Daten bekommt, wie lange die Daten aufbewahrt werden und wie man eventuell auch widerrufen kann, sodass man dann eben nicht mehr Teil dieser nicht ganz nachvollziehbaren Forschung wird.
So bewertet der Informatikprofessor Hannes Federer, der auch Präsident der Gesellschaft für Informatik ist, die Corona-Datenspende-App des Robert-Koch-Institutes. Sie wurde in dieser Woche vorgestellt und man muss diese Datenspende-App unterscheiden von der App für das Kontrolltracing von Infizierten, über deren Technologie wir ja am vergangenen Samstag schon berichtet haben. Denn diese Datenspende-App hat ja eine ganz andere Aufgabe, Peter Welchering.
Ja, das muss man eindeutig so sagen und sehen, denn mit der Datenspende-App, da will das Robert-Koch-Institut die Dunkelziffer der mit dem Coronavirus infizierten Menschen etwas besser aufklären. Denn zurzeit weiß ja niemand, wie viele Menschen mit dem Coronavirus wirklich schon infiziert sind. Viele Menschen zeigen ja gar keine Symptome nach der Ansteckung, andere halten das für eine harmlose Erkältung, immer noch. Und deshalb will das Robert-Koch-Institut jetzt die Vitaldaten von Bürgern auswerten. Und Fitnessarmbänder, Tracker, die sammeln ja genau solche Vitaldaten, also Puls, Körpertemperatur, Blutdruck und so weiter. Und bei einer akuten Erkrankung, da ändern sich diese Vitalwerte. Der Ruhepuls steigt beispielsweise, die Körpertemperatur auch. Und die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts, die wertet nun diese Vitaldaten von Trägern der Fitnessarmbänder aus und kann so typische Covid-19-Symptome erkennen. Wenn dann in einem bestimmten Postleitzahlenbezirk zum Beispiel auffällig viele Menschen veränderte Vitalwerte haben, dann kann das ein Zeichen für eine neue Infektionswelle sein und in so einer Gegend sollte dann öfter getestet werden.
Ja, gute Idee, sagen vielleicht viele Menschen, aber schlecht umgesetzt finden immer mehr Wissenschaftler, Computerexperten und auch App-Anwender. Die Diskussion wird gerade besonders kontrovers geführt. Wir haben nachgehört, warum das so ist.
Michael Speer ist ein gesundheitsbewusster Mensch. Er arbeitet als Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und beschäftigt sich auch als Journalist intensiv mit Smartphones und Apps. Deshalb hat er die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts gleich am Dienstag nach der Vorstellung heruntergeladen und ausprobiert. Er hat verschiedene Fitness-Tracker und deshalb auch verschiedene Nutzerkonten bei den entsprechenden Plattformen. Deshalb hat er genau überlegt, mit welchem Nutzerkonto er die Datenspende-App verbindet. Apple Health schied für ihn aus. Michael Speer.
Es geht ja um Datenweitergabe und in meinem Apple Health, was an erster Stelle vorgeschlagen wurde, da sind halt mit der Apple Watch meine Sportdaten der vergangenen 5 Jahre vollständig drin. Also halt nicht nur die Touren als solche, also die Radtouren, das Laufen, sondern ja auch der Puls tagsüber und viele weitere Parameter. Das war mir dann irgendwie dafür, dass ich jetzt so einer der Ersten war, der diese Apps ausprobierte, doch ein bisschen zu brisant.
Also entschied sich Speer dafür, die RKI-App mit seinem Fitbit-Konto zu verbinden. Da waren weniger Daten gespeichert.
Ein paar Stunden später öffne ich die App und dann stelle ich erstaunt fest, dass auf einmal ohne mein Zutun und ohne, dass ich es aktiv irgendwie getan hätte, die Verknüpfung zu Apple Health hergestellt ist. Wie kann das sein?
Speer ging davon aus, dass er vielleicht versehentlich auf die Schaltfläche fürs Verbinden der App mit Apple Health geklickt hätte und hat deshalb die Verbindung der App zu Apple Health getrennt. Da war seine App nur mit Fitbit verbunden. Vorerst.
Und wieder ein paar Stunden später gehe ich in die App hinein und sehe, abermals ist die Verbindung zu Apple Health hergestellt. Also genau das, was ich nicht wollte. Und diesmal war ich mir absolut sicher, dass ich hier aktiv nichts in diese Richtung getan habe. Ich habe dann abermals getrennt und dann gab es eigentlich nur eine Konsequenz, nämlich halt die Datenspende-App wird gelöscht von meinem iPhone. Das ist mir zu brisant.
Irgendwas lief also schief mit dieser App. Deshalb haben wir im Robert-Koch-Institut nachgefragt. Eine Sprecherin teilte uns dann am Donnerstag schriftlich mit:
Nach Auskunft des technischen Dienstleisters für die Corona-Datenspende-App hat die Trennung der App von Apple Health in Einzelfällen nicht zuverlässig funktioniert. Mit dem heute noch anstehenden Update der App wird ein zusätzlicher Hinweis integriert, wie die Nutzer die Datenfreigabe zurückziehen können.
Und am Freitag schob das Robert-Koch-Institut noch einmal nach:
Der Datenschutzverantwortliche des RKI wurde über das Problem bei der Rücknahme der Datenfreigabe in Apple Health in älteren Versionen der App informiert und hat eine entsprechende Dokumentation erhalten.
Eingebunden wurde also der interne Datenschutzverantwortliche des RKI. Das ist nicht der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Der Bundesbeauftragte wiederum legt Wert auf die Feststellung, dass er die App noch nicht geprüft habe. Das hatte das Robert-Koch-Institut etwas missverständlich formuliert. So sagte dessen Präsident Lothar Wieler in der Bundespressekonferenz am 9. April:
Wir haben diese App deshalb entwickelt, sehr streng, natürlich nach den Vorgaben des Datenschutzes, auch in enger Abstimmung natürlich mit den Datenschutzbeauftragten. Auch die Datenschutz- und die Datensicherheitsexperten sind und waren auch weiterhin sehr in die Prüfung von auch Servern und Schnittstellen natürlich mit eingebunden.
Demgegenüber bemängelt Informatikprofessor Hannes Federath:
Der Bundesbeauftragte hat ja auch gesagt, er hat zwar diesen Prozess begleitet, aber eine Prüfung dieser App auf Datenschutzfreundlichkeit war ihm bisher nicht möglich. Uns allen ist die nicht möglich, denn der Quellcode liegt nicht offen und es ist auch sonst über die inneren Strukturen dieser Software so gut wie nichts bekannt. Von daher, es muss vertraut werden und ob dieses Vertrauen an dieser Stelle gerechtfertigt war, wissen wir eigentlich erst, wenn man genauer reinschaut. Wir als Gesellschaft für Informatik haben das nicht gemacht, sondern haben eben nur frühzeitig darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in echte, nützliche Apps, die dann jetzt auch die Infektionen eindämmen könnte, nicht untergraben werden darf, etwa durch solche Datenspende-Apps.
Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei, bemängelt zudem die unzureichende Anonymisierung der Datenspenden.
Die Gesundheitsdaten und Krankheitsverläufe sind so individuell, dass sie auch ohne den Namen zu kennen, das anhand anderer Daten durchaus wieder identifizieren könnten, wenn es ein Einzeldatensatz ist. Also eine Anonymisierung alleine, indem man den Namen weglässt oder eine Nummer, reicht hier nicht aus. In diesem Datensatz enthalten sind zum Beispiel Informationen über das Gewicht und Informationen über die Person, also über das Alter zum Beispiel. Und mit all diesen Randdaten zusammen ist es dann doch leicht, auch ohne Kenntnis des Namens, mithilfe anderer Informationen eine Zuordnung vorzunehmen.
Licht in die Dunkelziffer der mit dem Coronavirus Infizierten zu bringen, das finden eigentlich alle eine gute Sache. Doch die App dürfe nicht so sehr mit der berühmten heißen Nadel gestrickt sein.
Wie das eben bei IT-Produkten manchmal so ist und vielleicht in diesem Fall auch gar nicht anders geht, sie werden unter Zeitdruck entwickelt. Manchmal wird nicht ganz genau dann auf die Wechselwirkung einzelner Module geschaut. Als wie gravierend werden denn die Mängel an dieser Datensammel-App eingeschätzt, Peter?
Och, da gibt es eigentlich das ganze Spektrum an Bewertungen. Aber dabei muss man betonen, dass alle Kritiker dem Robert-Koch-Institut hier erstmal immer bescheinigen, die wollen das Beste. Nur höre ich eben auch aus dem Robert-Koch-Institut, dass die Firma, die die Datenspende-App entwickelt hat, wohl etwas an der langen Leine laufen konnte. Das ist auf der anderen Seite auch verständlich, denn das Robert-Koch-Institut hat natürlich im Augenblick Schwerpunktarbeiten, die wirklich wichtiger sind. Aber so meinen einige Kritiker eben auch, dann müsste sich eben doch eigentlich das Bundesgesundheitsministerium überlegen, wie hier ein besseres Projektmanagement aufgesetzt werden kann. Denn das Robert-Koch-Institut ist ja eine nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums.
Kommen wir nochmal auf die App selbst zurück. Da wird ja kritisiert, dass der Quellcode nicht zur Verfügung steht, dass niemand außer den Entwicklern selbst weiß, was da wie in der App genau passiert. Ändert sich das jetzt?
Also der Bundesdatenschützer will die App prüfen. Natürlich wäre es klüger gewesen, Lastenhefte oder das Requirements Management oder sogar den ganzen Quellcode öffentlich überprüfbar zu machen. Das Robert-Koch-Institut, das argumentiert, dass man das eben nicht so ohne weiteres machen kann, weil ja das Eigentum der Entwicklerfirma berücksichtigt werden müsse, denn die haben das ja entwickelt, ist ihr geistiges Eigentum. Und das hätte man eben bei der Auftragsvergabe berücksichtigen müssen. Auch wie die Schnittstellen zu Apple Health, Fitbit und so weiter realisiert sind, das ist im Augenblick noch unklar. Der erste Blick darauf, der zeigt, dass eben über die ursprünglichen Schnittstellen der Plattform die Vitaldaten abgegriffen werden. Und da wenden Kritiker wie Patrick Breyer natürlich zu Recht ein, dass das für eine so sensible App eben nicht ausreicht.
Aber die jetzt an den RKI-Server übermittelten Vitaldaten werden doch ohnehin an die Plattformen von Apple, Fitbit, Garmin oder wem auch sonst übertragen. Und dieselben Menschen, die das ohnehin tun, übermitteln ihre Daten jetzt freiwillig ans RKI. Wo ist da jetzt das Problem oder der große Unterschied?
Naja, also über die Blauäugigkeit, manchmal sogar grenzenlose Naivität, mit der Menschen ihre sensiblen Gesundheitsdaten an IT-Konzerne übermitteln, da haben wir in dieser Sendung wirklich schon ganz oft gesprochen. Aber hier kommt eben noch die Tatsache hinzu, dass es sich ja beim Robert-Koch-Institut um eine staatliche Behörde handelt. Eine staatliche Behörde, die pseudonymisiert sensible Vitaldaten, also Gesundheitsdaten, sammelt. Und die liegen dann erstmal auf einem staatlichen Server. Und da fragen die Kritiker natürlich zu Recht, was wird denn in einem Jahr etwa mit diesen Daten sein? Und der zweite kritische Punkt, der liegt darin, dass die App die Vitaldaten über die Nutzerkontenschnittstellen der Plattformen sammelt. Damit hat die App Zugriff auf bisherige Chronologien der Vitaldaten. Und da wissen wir eben auch nicht, was dann mit dieser Zugriffsmöglichkeit passiert. Die kann missbraucht werden. Auch wenn wir alle dem Robert-Koch-Institut vertrauen und ihm nur beste Absichten unterstellen, Missbrauchsmöglichkeiten gibt es da immer und solchen Missbrauchsmöglichkeiten kann man eigentlich nur auf der technischen Ebene begegnen. Stattdessen wurde hier, nach meinem Dafürhalten zumindest, eben einfach mit der heißen Nadel eine App zusammengestellt, die die Daten dann einfach über die Standardschnittstelle abgreift und auf den RKI-Server hochlädt.
Kritik an der Datenspende-App des RKI. Peter Welchering berichtete. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Automatische Entscheidungssysteme bestimmen immer mehr unseren Alltag, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so deutlich wahrnehmen. Vor allem im Bereich der Finanzdienstleistungen nutzen Bewertungsagenturen, Versicherungen oder Banken schon lange Computersysteme, um beispielsweise unsere Kreditwürdigkeit oder das von uns ausgelöste Versicherungsrisiko zu prognostizieren. Solche Vorhersagesoftware, oft auf Basis von künstlicher Intelligenz, macht sich aber auch immer stärker in anderen Bereichen, etwa in der Justiz, der Polizeiarbeit oder auch in der Medizin breit. Und all diese Systeme haben ein gefährliches Problem, nämlich Fehlentscheidungen durch Voreingenommenheit. Bias nennen die Wissenschaftler dieses Problem und mit dem europäischen Forschungsnetzwerk No Bias wollen nun Hochschulen und Unternehmen aus 8 Ländern das Problem wissenschaftlich in Angriff nehmen. Der Informatiker Professor Steffen Stab von der Universität Stuttgart ist an dem Netzwerk beteiligt und mit ihm sprach ich über den Bias.
Also ein Bias, der bringt eine Einseitigkeit in die Entscheidung. Also überall dort, wo über Menschen entschieden wird, kann es ja sein, dass eine gewisse Gruppe von Menschen benachteiligt wird. Wenn Sie einen Lebenslauf einsenden und ein Algorithmus entscheidet, ob Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, dann wird so eine Entscheidung getroffen. Da kann es passieren, dass man mit alten Daten arbeitet. Die alten Daten sagen, da waren immer, ich sag mal, Männer höheren Alters vertreten in dieser Firma und dann werden sie eingeladen, wenn sie eben in diese Gruppe passen. Das trifft aber auch zu, wenn Sie einen Kredit nicht bekommen, obwohl Sie vielleicht ein ganz guter, zuverlässiger Kreditkunde wären. Und ganz schlimm wird es letzten Endes, wenn es Medikamente betrifft, die dann auch nur wieder an gewissen Gruppen ausprobiert wurden und bei Frauen oder bei Menschen höheren Alters eine ganz andere Wirkung dann zeigen, auf die man gar nicht gekommen ist in der Testphase, ganz einfach, weil man ignoriert hat, mit welchen Gruppen man eigentlich diese Daten erhoben hat.
Ist das jetzt ein theoretisches oder ein ganz praktisches Problem? Oder anders gefragt, wo können denn mit einem Bias behaftete Entscheidungen auftreten und welche Konsequenzen hat das dann?
Ja, wie gesagt, in der Medizin könnte es eben passieren, dass bestimmte Probleme nicht erkannt werden. Also man weiß zum Beispiel, dass Herzinfarkte bei Frauen oft nicht erkannt werden, weil deren Symptome nicht dem klassischen Männerherzinfarkt entsprechen. Das passiert eben selbst Ärzten, weil auch Menschen solche Biases haben. Wenn wir den Entscheidungsprozess des Arztes jetzt automatisieren, dann kann dieser gelernte Prozess genau die gleichen falschen Entscheidungen machen. Und insofern überall dort, wo Sie in Ihrem Leben automatisierte Entscheidungen begegnen, all das hat damit zu tun, dass aus Daten gelernt wird und aus diesen Daten dann abgeleitet wird, ob Sie ein mehr oder weniger passender Kunde, Patient sind oder ein mehr oder weniger passender zukünftiger Mitarbeiter.
Wenn man das mal auf Entscheidungssysteme bezieht, wodurch werden denn Bias ausgelöst? Sind es primär die falschen Daten, also falsche Datengrundlagen, oder sind es auch falsche Algorithmen, dass nach falschen Regeln entschieden wird?
Prinzipiell können die Daten falsch sein, haben Sie völlig recht. Die Daten werden irgendwie einseitig erhoben und man sieht manche Gruppen gar nicht. Die Algorithmen, die haben auch immer eine gewisse Einseitigkeit mit dem Verfahren, das sie haben. Aber vor allem haben weder die Daten noch die Algorithmen ein soziales Bewusstsein. Wenn wir zum Beispiel eine Gesundheitsversicherung alleine nach den Daten ausstellen, dann müssten 30-jährige Frauen eine höhere Prämie zahlen als 30-jährige Männer. Ja, wieso? Nun, die 30-jährigen Frauen haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Kind bekommen und gebären, und das Ganze zieht Krankenhauskosten nach sich. Und jetzt sagt an dieser Stelle der Gesetzgeber völlig zu Recht, wir sollen nicht jemanden benachteiligen, allein weil er ein Mann oder Frau ist. Und gerade die Kinder werden ja nicht nur für die Frau geboren, sondern eben auch für die Männer, für die ganze Gesellschaft. Und deswegen wollen wir gar nicht, dass alleine aufgrund solcher Daten eine solche Entscheidung getroffen wird. Und das Gleiche gilt in ganz vielen Bereichen. Und in all diesen Bereichen könnte allein nach Datenlage eine ganz andere Entscheidung gefällt werden, als wenn wir eben auch soziale, legale, ethische, moralische Aspekte ins Spiel bringen.
Wir reden ja über automatische Entscheidungssysteme. Und wenn man in solchen Systemen Bias erkennen will, dann muss man sie ja in der Regel auch automatisch erkennen können. Welche Kriterien spielen denn dabei eine Rolle? Oder wie kann man automatisch Bias erkennen?
Also dafür muss man erstmal den Bias definieren. Ich gebe da zwei Beispiele. Es gibt ganz viele Definitionen inzwischen. Eine Art von Bias oder genauer gesagt eine Art von Fairness, also genau das Gegenteil, besteht darin, dass ich ein System betrachte und mir anschaue, welche Entscheidung fällt dieses System zum Beispiel für einen Kunden, der einen Kredit nicht erhält. Und dann stelle ich die Frage, was wäre, wenn jetzt dieser Kunde nicht ein Mann wäre, sondern eine Frau, oder wenn er Mohammed heißen würde und nicht Thomas, würde diese Entscheidung dann aufgrund von solchen grundlegenden Merkmalen anders fallen? Und wenn das der Fall ist, dann würde ich mit dem Beispiel hier sagen, das wäre eine ungerechte Diskriminierung. Das ist individuelle Fairness. Dann gibt es aber auch die Gruppenfairness. Da stelle ich eine andere Frage, nämlich dann schaue ich mir ganze Kohorten an. Dann schaue ich mir an, wie schaut es aus mit der Gruppe der Frauen, wie schaut es aus mit der Gruppe der Männer? Bekommen Frauen und Männer mit der gleichen Häufigkeit einen Kredit oder bekommen die mit gleicher Häufigkeit ein gutes Jobangebot? Da geht es dann um die Gruppenfairness. So, und jetzt wird es aber vertrackt. Jetzt habe ich einmal so eine individuelle Fairness und dann habe ich diese Gruppenfairness. Und unter realistischen Bedingungen kann kein System, kann auch kein Mensch gleichzeitig sowohl individuelle Fairness als auch Gruppenfairness erreichen. Es genügt dann also deswegen nicht, dass wir einfach nur sagen, es gibt ein bestmöglichen Zustand und wir müssen unsere Algorithmen verbessern, dass wir den erreichen, sondern wir wissen jetzt aufgrund dieser Datenanalyse, dass wir als Gesellschaft Entscheidungen treffen müssen, wie denn unsere automatisierten Systeme diese Entscheidungen treffen sollen.
Das hört sich ja nach einer Systematik an, die aus unterschiedlichen Teilen besteht. Zum einen kann man tatsächlich überprüfen, ob Systeme objektiv gegenüber bestimmten Kriterien einen Bias haben, ja oder nein. Und auf der anderen Seite muss man soziale Regeln einbringen, wie Sie es beschrieben haben. Mit welchen Strategien kann man so etwas in Systeme implementieren?
Also wir schauen uns den ganzen Lebenszyklus an, den ein solches System hat. Das fängt an beim Datensammeln. Also unsere Soziologen, die schauen zum Beispiel auch gerade sich an, wie werden die Daten gesammelt, entsteht bei der Sammlung der Daten schon ein gewisser Bias, eine gewisse Einseitigkeit. Dann geht es natürlich weiter über die Vorverarbeitung der Daten und die Algorithmen, die verwendet werden. Jetzt kann man auch nicht pauschal sagen, ein Algorithmus ist immer gut oder einer ist immer schlecht. Es kommt eben immer auch auf den Kontext an, was erreicht werden soll. Aber kann ich an dieser Stelle die Algorithmen so modifizieren, dass ein gewisser Bias dann vermieden wird. Ja, und schließlich, wenn dann irgendeine Entscheidung gefallen ist, dann will ich vielleicht eine Erklärung haben. Nicht jeder Bias ist negativ. Also zum Beispiel, wenn ich eine Lebensversicherung anbieten möchte, dann kann ich natürlich dem 80-Jährigen nicht die gleiche Lebensversicherung anbieten wie dem 20-Jährigen. Also an der Stelle müssen wir ja eine gewisse Altersdiskriminierung machen, sonst hat die ganze Lebensversicherung keinen Sinn mehr. Das heißt, ich brauche aber an der Stelle vielleicht jeweils eine Erklärung, wie hängt denn gewisse Eigenschaft des Menschen wie Alter oder Geschlecht mit dem Ergebnis zusammen. Und dann muss letzten Endes auch hier eine soziale, gesellschaftliche, juristische Entscheidung getroffen werden, ob man diesen Bias akzeptieren möchte oder nicht.
In inhaltlicher Hinsicht, was soll denn am Ende des Projektes herauskommen?
Jede Menge Publikationen, aber natürlich auch Software-Erkenntnisse, die dann auch in den Firmen umgesetzt werden sollen. Und es ist ein europäisches Training-Netzwerk. Das heißt, ein ganz wichtiges Outcome von dem Projekt sind die 15 Doktoranden, die am Ende des Projekts ihren Abschluss haben sollen und natürlich die Erkenntnisse, die sie gesammelt haben, in die Gesellschaft, in die Firmen, in die Regierungsstellen tragen sollen oder eben weiter in nachfolgende Forschungen.
Das war Steffen Stab von der Universität Stuttgart über das Forschungskonsortium No Bias.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25.020.
Wir in Bayern sind ein geselliges Völkchen. Es geht natürlich zurzeit nicht, das können wir nicht ausleben. Deswegen ist auch schon seit Wochen der Herr Singh, unser Chefprogrammierer, im Homeoffice. Und da kommen ihm scheint Ideen, die mir nicht gewohnt sind, die Angie und ich, am Wochenende in unsere Roboterfabrik. Wir haben einen neuen Roboter voll aus Glas und der Herr Singh hat gesagt, wir sollen einmal die anderen Roboter durch den neuen Roboter durchlaufen lassen. Und setzt euch auf jeden Fall die Corona-Schutzbrille auf. Ich schreite also am Samstagnachmittag mit der Schutzbrille die Treppe in die Roboterhalle hinab, wo die Angie mit Schutzbrille ein bisschen komisch ausschaut und schon alles vorbereitet hat. Fein und edel, der Glasroboter, der strahlt irgendwie von innen raus. Die Angie hat derweil die anderen Roboter schon angewiesen, sich in einer Reihe aufzustellen mit schön 2 Meter Abstand. Der hinterste ist aber unser Lieblingsroboter, der Roboter Robert. Willst den schonen, dass den nach hinten stellst, frage die Angie. Kein Kommentar. Also dann, los, Marsch. Ein schon leicht rostiges Modell eigentlich für den Export nach Polen. Bestimmt klappert und scheppert auf den Glasroboter zu. Und noch ein Schritt und noch ein halber Schritt. Und stiefelt in den Glasroboter hinein, aber kommt hinten nicht mehr raus. Ist einfach weg. Nur die Rostspur am Boden. Wir probieren das mit 2 weiteren Robotern, dann rufe ich den Herrn Singh an. Verehrter Herr Dr. Singh, wollen Sie, dass alle Roboter jetzt im Nirvana verschwinden? Nirvana, sagt der Herr Singh, wir sollen jetzt ruhig weitermachen. Machen wir natürlich. Bloß der Letzte in der Schlange, der Roboter Robert, der zögert. Fühlst sich nicht wohl, Robert, gell? Doch, warum? Und er schreitet, der Roboter Robert, langsam und behäbig wie immer, auf den Glasroboter zu und weg ist er. Der Roboter Robert ist weg. Vielleicht rollt sogar die ein oder andere Träne durch die Brille nach unten. Der Herr Singh hat gesagt, Brille unbedingt auflassen, nicht abnehmen. Das ist eine augmentierte Brille, also wichtig und teuer, hat er gesagt. Weißt du, was argumentiert ist? Frage die Angie. Vielleicht hat er argumentiert gemeint. Werden wir heute nicht klären können. Gehen wir heim, isolieren wir uns wieder, Angie. Verzeih.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Apple und Google tun sich beim Corona-Tracking zusammen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Die beiden Konzerne arbeiten an einer gemeinsamen Technologie, dank der Handynutzer einen Hinweis erhalten, wenn sie sich in der Nähe eines Corona-Infizierten aufgehalten haben. Die Zusammenarbeit sei nötig, um technische Unterschiede zwischen den Betriebssystemen iOS und Android zu berücksichtigen, heißt es von den Unternehmen. Das Konzept sieht vor, dass Smartphones über Bluetooth Identifikationsnummern mit Smartphones in ihrer Nähe austauschen. Die Daten werden lokal gespeichert. Wenn jemand positiv auf das Virus getestet wird, kann er automatisch die Personen warnen lassen, die sich laut dem System in seiner Umgebung aufgehalten hatten. Damit ähnelt das Konzept der europäischen Initiative PEP-PT.
Das Bundesaußenministerium verbietet seinen Mitarbeitenden, die Videokonferenzsoftware Zoom zu nutzen.
Konkret geht es um die Nutzung der Zoom-App auf mobilen Geräten. Ministeriumsmitarbeiter sollen darüber keine vertraulichen Gespräche führen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf zwei Quellen im Ministerium. Grund für das Verbot seien Schwächen bei der Verschlüsselung. Der Videokonferenzdienst hat in der Corona-Krise eine große Verbreitung gefunden. Die täglichen Nutzerzahlen haben sich seit Jahresbeginn verzwanzigfacht und belaufen sich auf über 200 Millionen. Es häufen sich aber auch Berichte über Sicherheitslücken und einen laxen Umgang mit der Privatsphäre der Nutzer.
Ab sofort gibt es einen Standard für 800 Gigabit Ethernet.
Das Ethernet Technology Consortium hat die Spezifikationen dafür veröffentlicht. Mit dem neuen Standard können Daten per Ethernet-Technik mit 800 Gigabit pro Sekunde übertragen werden. Bisher waren nur 400 Gigabit standardisiert. Die dafür nötige Hardware ist noch nicht spezifiziert. Man solle hier auf zwei physische 400-Gigabit-Verbindungen setzen, teilt das Industriekonsortium mit. Derartige Übertragungsraten sind vor allem für Rechenzentren gedacht.
Im Vereinigten Königreich zerstören Menschen Funkmasten.
Im letzten Monat sind in dem Land mindestens 30 Funktürme niedergebrannt oder auf andere Art beschädigt worden. Das berichtet die New York Times und beruft sich auf Polizeiangaben. Hintergrund der Angriffe soll eine Verschwörungstheorie sein, die sich derzeit über das Internet verbreitet. Sie besagt, dass das im Aufbau befindliche 5G-Funknetz der Grund für die rasche Ausbreitung des neuen Coronavirus ist.
Googles sprechende Software wird nun auch Menschen in Europa anrufen.
Genauer gesagt im Vereinigten Königreich. Dort soll das Duplex genannte Programm zunächst nur dafür eingesetzt werden, um etwa automatisch Öffnungszeiten von Restaurants zu erfragen. Die Sprachsoftware ist am Telefon kaum von einem echten Menschen zu unterscheiden. In den USA kann sie für ihre Nutzer auch einen Tisch im Restaurant oder einen Termin beim Friseur reservieren. Als Duplex vor knapp 2 Jahren vorgestellt wurde, entbrannte eine Debatte darüber, ob eine Software sich am Telefon als Mensch ausgeben sollte.
Wegen der Corona-Kontaktverbote verlagert sich der Drogenhandel ins Darknet.
Das geht aus einem internen Bericht des Bundeskriminalamts hervor, über den die Funke Mediengruppe berichtet. Ein Anhaltspunkt dafür sei, dass die Angebote für Rauschgift im Darknet im März verglichen mit dem Vormonat um 18% zugenommen hätten. Das BKA wollte sich laut dpa nicht zu dem internen Bericht äußern.
Sternzeit, 11. April. Mond, 3 Planeten und über 100 Monde. Am Ostermorgen steht der noch sehr dicke Mond tief am Südhimmel. Ein Stück rechts unterhalb von ihm funkelt der rötliche Antares, der Hauptstern im Skorpion. Nahe dem Südosthorizont zeigen sich dann bereits 3 Gestirne, die der Mond im Laufe der kommenden Woche besuchen wird. Das rechte ist der helle, leicht cremefarbene Jupiter. Neben ihm leuchtet der Ringplanet Saturn, der deutlich schwächer als Jupiter ist. Und noch weiter links befindet sich der etwas orangefarbene Mars, ähnlich hell wie Saturn. Dienstag früh ist der Mond schon in Reichweite des Planetentrios. Am Morgen des 15. April bildet der Halbmond mit Saturn und Jupiter ein sehr hübsches Dreieck. Am 16. steht die Mondsichel dann unterhalb des Planeten Mars. Einen Tag später hat sie die Planeten komplett hinter sich gelassen. Mars, Jupiter und Saturn haben auch Monde. Unser Nachbarplanet Mars bringt es auf 2, wobei nur einer gut von der Oberfläche zu sehen ist und auch dann nicht so auffallend wirkt wie unser Erdmond. Jupiter hat zwar 79 Monde, allerdings sind die meisten vom Planeten aus gar nicht zu sehen, weil sie sehr klein und zig Millionen Kilometer entfernt sind. Nur die 4 großen galileischen Monde sind eine Augenweide. Saturn bringt es gar auf 82 Monde, aber auch bei ihm laufen die meisten unter ferner Kreisen. Etwa 7 Monde sind eine Zierde für den Saturnhimmel. In der Nach-Osterwoche zieht unser Mond also an 3 Planeten vorbei und 163 Monden.
Schafft Corona eine bessere Welt? Das ist unsere kontroverse Frage heute für Streitkultur um 5:05 im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.